Pandemie als Chance. Ich möchte zunächst sagen, dass die Pandemie natürlich viel zu ernst ist und viel zu präsent noch, um jetzt schon ein Fazit zu ziehen. Ich bin selber sehr skeptisch, wenn man mitten gerade in so einer Krise ist und dann kommt jemand und sagt, also meine 5 Learnings sind, so kannst du gestärkt daraus hervorgehen und geht sofort zur Tagesordnung über. Und ich persönlich würde das für völlig unangemessen halten und möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich das tue. Gleichzeitig ist es aber so, dass solche Krisen, denke ich, immer auch Einhalt gebieten und Anlass sind zum Nachdenken. Im Frühjahr, im Lockdown, hatten wir alle sehr viel Zeit vielleicht dafür. Jetzt sind wir vielleicht mit anderen Fragen beschäftigt, aber trotzdem ist es ja schon eigentümlich, wie die Dinge sich entwickeln, in ganz vieler Hinsicht. Ich meine nicht nur die Pandemie, auch die Fragen, wie geht die Gesellschaft damit um? Wie ist es mit der Solidarität innerhalb der Gesellschaft und auch international? Wie ist es mit den doch zum Teil sehr abstrusen Verschwörungstheorien? Wie ist es mit dem Erstarken des Populismus? Es sind sehr viele Fragen, die damit zusammenhängen und die, denke ich, viele von uns bewegen. Ich möchte versuchen, ein paar Punkte zunächst zu den Lehren aus Corona, trotz dieses Vorbehalts, damit zu beginnen. Dann habe ich einige Krisen mir mal angeschaut und überlegt, was ist eigentlich das Gemeinsame oder gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Parallelen zwischen Krisen der jüngeren Vergangenheit? Und dann möchte ich, Herr Maas hatte das angedeutet, dass es da auch möglicherweise darum geht. Ich möchte in der Tat einige Linien aus dem Buch erklären, die zum einen mit den Barrieren der Nachhaltigkeit und zum zweiten mit Prinzipien nachhaltigen Handelns zu tun haben. Und da ich selber mit dem Buch quasi auch ein Corona-Opfer geworden bin, denn wir haben die Pressekonferenz für den 17. März in Hamburg geplant gehabt und hatten etwa 70 Journalisten eingeladen, oder zugesagt schon. Und am 16. März haben wir entschieden, dass wir aus Corona-Gründen das nicht abhalten werden. Und ich habe dann, obwohl ich das noch nie gemacht habe, live über YouTube gestreamt, was ähnlich interaktiv ist wie jetzt. Man sieht nämlich gar nichts und kann nur die Leute imaginieren und hat null Resonanz und Feedback vom Publikum. Und dann war die mediale Rezeption entsprechend aus meiner Sicht schleppend. Und das Ironische ist, dass ich in dem Buch eigentlich sage, wir hangeln uns ständig von Krise zu Krise und wir müssen endlich mal auf die Ursachen schauen. Und dass das dann durch eine Krise geradezu unter die Räder kommt, ist eine gewisse Ironie. Aber ich will nicht stöhnen, mich hat es vergleichsweise milde getroffen. Es ist halt nur, dass das Buch relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Aber sonst bin ich gesund und bisher von Corona nicht verschont geblieben. Dann, also zunächst ein paar Lehren aus Corona. Das eine ist, dass unsere Systeme unglaublich verletzlich sind. Und das fängt mit unserem biologischen System, mit unserem eigenen Leben an. Meine Frau ist Ärztin und ist jeden Tag mit Leben und Tod konfrontiert. Und für sie ist das natürlich sozusagen, wir reden oft darüber, über Erfahrungen vom Sterben und Vergänglichkeit. Und es ist uns ein täglicher Begleiter. Aber bei Corona hat man das nochmal einmal mehr gemerkt, wie plötzlich von einem auf den nächsten Moment alles anders ist. Wir sehen in der Wirtschaft eine enorme Abhängigkeit von den Lieferketten, vom globalen Markt. Es sind nicht nur die Lieferketten, also sind nicht nur die Zulieferer, sondern es sind auch die Absatzmärkte, die praktisch von heute auf morgen auch weggebrochen sind. Mit den ganzen dazugehörigen Nachteilen. Keine eigene Produktion von Schutzausrüstung, keine eigene Produktion von Antibiotika bei bestimmten Medikamenten. Und plötzlich stellen wir fest, dass wir enorm abhängig sind, viel mehr, als wir das uns vorher gedacht hatten. Wir erleben, dass im Gesundheitssystem wir eigentlich dadurch, dass wir jahrzehntelang gespart haben, zum Teil bei der Pflege, zum Teil durch die Fragen, wie wir die Abrechnung machen, wie wir auf Effizienz trimmen, aber auch, wie wir unsere Gesundheitsämter ausstatten, wie wir mit Digitalisierung umgehen, dass wir dort unter einem darunter jetzt zu leiden haben, dass wir immer eine sehr starke Dominanz des Ökonomischen hatten. Immer ein Effizienzdenken, Kostentreiber, Kostensenkung ohne alles. Und eine, im Prinzip kann man auch sagen, eine Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors. Dass jetzt die Bundeswehr aushelfen muss, zum Teil Ordnungsämter unterstützen muss, unterstützt werden muss von der Bundespolizei, dass die Gesundheitsämter unterstützt werden müssen, dass man Studierende heranzieht zu Pflegearbeiten im Krankenhaus und so. Das spricht alles in diese Richtung. Wir sehen, dass Systeme nicht nur unter Stress kommen, sondern sie können auch kollabieren. Wir haben das dramatisch in Bergamo und anderen Städten erlebt. Aber man sieht auch auf dem rechten Bild, dass auch ökologische Systeme kollabieren können. Rechts sehen Sie den Kabeljaubestand vor der Küste Neufundlands im Nordatlantik zwischen 1850 und 2000. Und das ist ein Verhalten, was Sie hier sehen. Man hat in den 50er, 60er Jahren die Fangmethoden geändert und dann konnte man kurzfristig sehr hohe Erträge erzielen. Und dann brach das System erst ein bisschen zusammen und dann brach es vollständig zusammen. Und das ist ein Verhalten, das wir aus der Theorie dynamischer Systeme kennen. Wenn Sie entsprechend mehrere Systeme rückkoppeln oder ein System mit Rückkopplung haben, wo Sie eben solche Prozesse modellieren können, dann können Sie sehen, dass das nicht untypisch ist. Das heißt, Systeme können kollabieren. Weitere Lernerfahrung ist, man kann mit der Natur nicht verhandeln. Und deshalb sollten wir ihre Gesetze beachten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man exponentielles Wachstum sehr ernst nehmen muss. Und zwar auch dann, wenn man vielleicht noch gar nicht merkt, dass exponentielles Wachstum vorliegt und dass es alles ganz normal aussieht. Das ist eine interessante Parallele, die wir jetzt gerade in Corona-Zeiten lernen zu den Erfahrungen im Bereich der Klima- und der ökologischen Herausforderungen der Klimaentwicklung. Sie sehen hier die Trends im Erdsystem zwischen 1750 und 2000 im Bereich der Bevölkerung, des Primärenergieverbrauchs, Düngemittelverbrauch, CO2-Konzentration, Ozeanversauerung und Schädigung der terrestrischen Biosphäre. Und da gibt es eine ganze Reihe weiterer Parameter, die man ähnlich auflisten könnte. Und Sie sehen, dass die Kurven zwar nicht alle im gesamten Bereich exponentiell verlaufen, aber doch in Teilen auf jeden Fall. Und hier können wir aus Corona lernen, rechtzeitiges Handeln ist entscheidend. Auch wenn man meint, es läuft doch alles nach Plan, dann ist trotzdem möglicherweise allerhöchste Zeit, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Und wir sehen auch, dass es ganz neue Wege und Chancen gibt. Not macht erfinderisch oder, wie ich häufig sage, Knappheiten treiben Innovationen voran. Und wir sind wahrscheinlich alle mittlerweile Zoom erprobt oder Skype oder Microsoft Teams oder welches Tool wir auch immer nutzen. Und ich wäre heute Abend möglicherweise gar nicht bei Ihnen, wenn wir nicht diese Option jetzt hätten. Und ich habe in diesem Sommer doch eine ganze Reihe von Veranstaltungen auch virtuell machen können. Und ich bin sehr froh, dass ich sogar eine Bank, die normalerweise einen Sektor vertritt, der nicht die sozusagen die sprühende Innovation ist, eine Bank überzeugen konnte, nämlich die NRW-Bank, einen Kongress, Private Equity Kongress, komplett virtuell abzuhalten. Also ich will nicht sagen, dass ich das alleine war, aber ich habe sie ermutigt, das zu tun. Und das ist tatsächlich gelungen und die Bank war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das heißt, es gibt durchaus auch Potenziale in dieser Krise. Ja, ich habe mir dann ein paar andere Krisen in der letzten Zeit angeschaut und wir haben ja einige. Wer so die letzten 20 Jahre mal zurückdenkt, der sieht, okay, wir hatten Anfang des Jahrtausends, hatten wir den 11. September und hatten eine Krise im Bereich Sicherheit, Terrorismus. Dann natürlich in der Folge dann die Kriege in Afghanistan und Irak mit all ihren Konsequenzen, die dann wiederum auch Gegenstand weiterer Krisen gewesen sind. Dann kam so um 2007, glaube ich, herum, kam von Al Gore eine unbequeme Wahrheit heraus. Und dann hatte das Klima sozusagen eine relativ kurze Zeit eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Aber dann kam die Subprime- und Finanzkrise 2007 und 2008. Und auf einmal war alles andere wieder wichtiger als das Klima. Dann kam als wiederum Spätfolge von der Subprime-Krise die Euro-Krise, die dann uns die Jahre 2010, 11, 12 sehr massiv beschäftigt hat und ja auch bis heute nicht ja, sozusagen wie ein Schläfer ist, also nicht wirklich komplett ausgestanden. Dann kam die sogenannte Migrationskrise 2015 folgende. Dann kam wieder gerade im letzten Jahr 2018, 2019 stark die Fridays for Future, haben Fridays for Future und andere es geschafft, das Klima wieder hoch auf die Agenda zu setzen. Und dann kam die Corona-Krise. Ich habe im Anhang, das zeige ich jetzt nicht, aber noch ein Bild aus dem Global Risk Report des World Economic Forums, also die selbsternannte Wirtschaftselite, die sich jedes Jahr in Davos trifft. Und die hat 2020 im Januar ihren Bericht veröffentlicht und hat die Top 5 Risiken alle im Bereich der Ökologie gesehen. Interessanterweise wütete zu der Zeit schon Corona in Wuhan. Das war natürlich, der Redaktionsschluss war natürlich weit vorher, vielleicht im Dezember oder November. Aber pandemische Risiken taucht in dem Bericht überhaupt nicht auf, obwohl 2007, glaube ich, war es Pandemie durchaus als Kategorie, Risikokategorie genannt wurde. Das heißt, man hat das durchaus auf der, im Köcher sozusagen, aber man hat da keinen Bedarf gesehen. Und das, ich will nicht behaupten, dass irgendjemand das hätte vorhersagen können, aber ich glaube, dass man daran sieht, zum einen, dass die ökologischen Risiken jetzt wirklich in der Wirtschaft angekommen sind, weil alle Top 5 Risiken sind ökologisch. Und das Zweite ist, dass unsere Analysen häufig sehr, sehr rückwärtsgewandt sind. Wir gucken immer in die jüngere Vergangenheit und extrapolieren in die Zukunft. Und ich bin relativ sicher, dass der nächste Global Risk Report die pandemischen Risiken durchaus mit erwähnt. Ja, wenn man sich mal die Sicherheitskrise Terrorismus 2001 und folgende anschaut, die Situation ist, wir haben eine völlig neue Bedrohungslage, eine neue Qualität in der Bedrohung und wir haben eine ganz massive Reaktion des Westens gehabt auf diese Terroranschläge vom 11. September, also den Krieg in Afghanistan und dann auch in der Folge auch im Irak. Und ich weiß, dass es gefährlich ist und zu Vereinfachungen führt, wenn man das jetzt versucht, holzschnittartig die Ursachen anzugeben. Aber ich glaube trotzdem, dass es einige wiederkehrende oder einige Ursachen gibt, die man bemerken kann und die durchaus auch interessanterweise in anderen Krisen wiederkehren. Eine ganz wichtige Ursache für die Konflikte, die sich aus dem islamischen Terrorismus ergeben, sind sicherlich die Fundamentalismen. Und zwar möchte ich betonen, auf beiden Seiten. Fundamentalismus verstehe ich mit dem Soziologen Thomas Mayer als Rückzug aus den Zumutungen des Selberdenkens und also insofern eine antimoderne Entwicklung. Kant hatte ja gesagt, Aufklärung ist Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und Fundamentalismus wäre eben nach Mayer genau der Rückzug dagegen, also die Rebellion. Die Welt ist so komplex geworden, so schwierig, dass ich nach einfachen Lösungen suche. Ich brauche klare Antworten, ja oder nein. Und interessanterweise ist die Logik, die damals George W. Bush verwendet hatte mit seiner Achse des Bösen, exakt dieselbe, die auch die islamischen Terroristen verwendet haben, nämlich auch eine fundamentalistische Logik, wenn nicht für uns, ist es gegen uns. Und das sieht man ja interessanterweise auch heute noch, dass Trump bei den Evangelikalen, die sicherlich nicht alle Fundamentalisten sind, aber zumindest dem nahestehen, enorm hohe Zustimmungswerte hat. Das ist in Klammern gesagt für mich selber als Christ ist das eine enorme Irritation und eine Frage, der ich sehr gerne nochmal später mehr auf den Grund gehen möchte, wo sozusagen die Bifurkation entsteht, wo entwickeln sich Überzeugungen so, dass sie in eine völlig erratische Richtung annehmen. Wir haben insgesamt eine große Verunsicherung angesichts der großen Komplexität heutiger Lebenswelten. Wir haben große Ungleichheiten global. All das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es den Terrorismus in dieser Form gegeben hat. Dann eine nächste Krise, die Klimakrise. Trotz Kyoto, trotz Paris kann man sagen, trotz der Abkommen kann man sagen, wir haben sehr wenig Fortschritte, viel zu wenig. Die Dringlichkeit wächst. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass Exxon 1982 schon wusste, praktisch auf fast das PPM genau, wie groß die CO2-Konzentration 2020 sein wird. Haben Sie vielleicht mitbekommen, dass das neulich veröffentlicht wurde. Also vor fast 40 Jahren wussten die großen Ölfirmen alle, wie sich die Dinge entwickeln. Und sie haben noch 15 Jahre Studien finanziert, die das Gegenteil behauptet haben. Die Dringlichkeit zum Handeln wächst also. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die Polarisierung zunimmt. Die unverhohlenen Klimaskeptiker werden immer dreister. Und man hat den Eindruck, heute sind manche Leute, finden das geradezu, nutzen das zur Abgrenzung oder um sich damit zu positionieren. Das, was über 95-98% der Wissenschaftler sagen, in Zweifel zu ziehen. Was sind die Ursachen für die Klimakrise? Das ist natürlich ein unglaublich weites Feld, ähnlich wie beim Terrorismus. Im gewissen Sinne kann man sagen, alles, was ich heute Abend sage, zählt zu diesen Ursachen vielleicht dazu. Aber man kann ganz grob sicher sagen, es ist ein Marktversagen. Der Markt bildet ökologische Kosten nicht ab. Es ist die Kurzfristigkeit des Denkens. Gemessen an den langfristigen Entwicklungen des Klimas sind wir doch sehr, sehr kurzfristig konditioniert. Es sind Ziel- und Interessenkonflikte. Zum Beispiel ist es wichtiger, Arbeitsplätze in der Kohle zu erhalten, wie natürlich Menschen, die dort beschäftigt sind, oft oder leicht vermuten oder leicht so argumentieren, oder das Klima zu schützen. Dann ist es sicherlich auch sowas wie eine gewisse Besitzstandswahrung oder man kann auch sagen eine Gier, ein Konsumismus immer weiter zu frönen und die Bequemlichkeit vielleicht auch, Dinge nicht ändern zu wollen. Dann in der Chronologie kommt jetzt die Subprime- oder Finanzkrise. Und Sie sehen hier ein Foto einer Werbung aus den USA. Also hier geht es um ein Mortgage Center, also ein Kredit, um Kreditvergabe. No proof of income, poor credit histories. Also es gibt quasi Immobilienkredite ohne Prüfung der Kreditwürdigkeit. Und das ist natürlich ein Treiber gewesen für die Überhitzung des US-Immobilienmarktes. Die Menschen kauften Häuser, ohne das entsprechende Geld zu haben, weil sie ja wussten oder meinten zu wissen, dass das Haus an Wert zunehmen wird. Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass ich meinen Job verliere, dann verkaufe ich das Haus mit ordentlich Gewinn und habe immer noch ein gutes Auskommen. Und das ist wie ein Kettenbrief. Da gab es viel Spekulation und irgendwann brach dann das Vertrauen zusammen. Und hinzu kamen natürlich noch intransparente Finanzpakete, dass niemand mehr wusste, was er da eigentlich gehandelt hat. Und die Folgen sind uns dann allen bekannt. Man kann natürlich das nicht alles auf Gier zurückführen. Tim Jackson, der ja dieses sehr wichtige Buch geschrieben hat zur Wachstumskritik, Der sagte in seinem Buch, das wäre nicht primär die Gier. Ich glaube aber, dass man durchaus sagen kann, dass es auch hier Anhaltspunkte gibt, dass auch durchaus auch Gier mit zu den Treibern gehörte. Unter anderem, dass keine Prüfung der Kreditwürdigkeit vorgenommen wurde, weil man natürlich sich ein gutes Geschäft erhoffte. Oder auch der Hauskauf ohne Eigenkapital ist auch eigentlich eine Sache, die einem gewissen Verhalten entspringt. Anreize zur Kurzfristigkeit, also zum Beispiel die Knüpfung von Bonuszahlungen an kurzfristige Erfolge, Intransparenz der Finanzprodukte, ein Konsumismus und auch ein unglaubliches ein Wachstumsglaube, man kann sogar sagen, eigentlich fast ein Fetisch. Viele der genannten Ursachen, die ich jetzt hier als eben gerade angeführt habe, ich habe sie links nochmal aufgeführt, nenne ich in dem rechts dargestellten Buch Barrieren der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel Fundamentalismus und Populismus, Marktversagen, die Dominanz des Ökonomischen, das Wirtschaftliche alle Lebensbereiche durchdringt, eine unglaubliche Kurzfristorientierung in unserem Leben, Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten, Konsumismus, fehlende Governance für globale Herausforderungen und natürlich auch moralische Defizite. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich eben, es wurde vorhin gesagt, mich seit 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass ganz tolle Ideen und Projekte nicht umgesetzt wurden. Und die Gründe dafür waren ganz unterschiedlich. Und ich habe dann mich auf die Suche gemacht und gefragt, woran liegt das eigentlich? Was sind die Gründe? Weil meine Überzeugung war, ich muss die Gründe möglichst vollständig kennen, wenn ich was verändern möchte. Und daraus ist das Buch entstanden, in dem ich eben versuche, eine möglichst vollständige Analyse der Barrieren der Nachhaltigkeit zu geben. Und ich möchte gleich noch einiges mehr dazu erläutern. Diese Grafik ist aus dem Buch entnommen und damit will ich im Grunde sagen, dass unser ständiger Krisenmodus unsere Aufmerksamkeit eigentlich immer nur auf die je aktuelle Krise konzentriert. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Krise, bin ich hin und wieder gefragt worden, auch von Journalisten, was ich denn zum Thema Plastik sage. Ist jetzt nicht alles viel schlimmer mit dem Plastik, weil wir jetzt so viel Schutzkleidung brauchen oder wieder Einweggeschirr nehmen, weil die Becher nicht mehr beim To-Go, die eigenen Becher nicht mehr erlaubt sind. Oder wie ist das, neulich wurde ich gefragt zu der Frage Heizpilz, ja oder nein. Das Umweltbundesamt hat jetzt gesagt, man könnte doch eventuell Heizpilze wieder erlauben für eine gewisse Zeit während der Corona-Situation, weil die Menschen dann im Freien noch sitzen können. Das heißt, hier merken wir wieder, und ich will da mich jetzt inhaltlich gar nicht zu äußern, aber wir merken wieder, das Thema Klima, Nachhaltigkeit muss sozusagen weichen kurzfristig, weil andere Dinge in den Vordergrund rücken. Und so ist es ständig. Und wir merken, dass die langfristig vielleicht nicht unmittelbar dringlichen, aber also jetzt unmittelbar lebensbedrohlichen, aber enorm wichtigen langfristigen Fragen immer wieder in den Hintergrund gedrückt werden. Und die Barrieren, das soll das Bild hier ausdrücken, wie zum Beispiel Populismus, soziale Ungleichheiten, Marktversagen, die gehen wir nicht an. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Barrieren in den Blick nehmen. Und deswegen möchte ich dazu jetzt ein paar Worte sagen. Ich glaube, es gibt, also das, was ich Nachhaltigkeitsbarrieren nenne, sind sozusagen die Gründe für unsere Nicht-Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Einige haben, wenn man so will, mit der Beschaffenheit der Welt zu tun. Die Welt ist, also die Natur ist so, wie sie ist. Und manche dieser Dinge im Bereich der Natur, im Bereich der eigenen Person oder auch in der Konstitution unserer Gesellschaft sind eine Herausforderung für das Thema Nachhaltigkeit. Ich sage dazu gleich noch was. Dann gibt es einen ganz großen Bereich von Barrieren aus dem Bereich unserer Institutionen. Wie organisieren wir Politik? Wie organisieren wir den Markt, das Recht, die Technik? Und ein dritter Bereich ist aus, das nenne ich zeitgeistabhängig, ist sozusagen geprägt durch den Zeitgeist, durch das, was gerade in ist, was ja die Leute umtreibt. Und hier sehe ich vor allem die Kurzfristorientierung und auch einen Konsumismus als Barrieren. Ich möchte kurz eine menschliche Barriere erläutern. Ich unterscheide bei den Barrieren, und das kann natürlich nur sehr, sehr skizzenhaft hier sein, unter anderem kognitive und moralische Defizite. Und ich möchte hier nur auf die kognitiven eingehen. Und eine der Barrieren ist aus meiner Sicht, dass wir kein Gefühl für exponentielles Wachstum haben. Ich hatte eben schon den Bezug zu Corona hergestellt. Sie sehen hier zwei Funktionen. Eine ist proportional zu x und eine proportional zu e hoch x. Und zwar eine also Exponentialfunktion. Und die Funktion, die proportional zu x ist, ist hier die lineare. Ich gucke gerade, ob ich hier einen Laserpointer, also dieses, das ist die proportional zu x, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Und die fette x-Achse, das ist die E-Funktion, denn die E-Funktion ist in diesem Bereich praktisch nicht von der Nulllinie zu unterscheiden. Moment, jetzt komme ich hier mit meiner. Wenn man etwas weiter zuwartet, dann stellt man fest, dass die Exponentialfunktion langsam aufholt, wenn man den Bereich weiter vergrößert. Und wenn man noch etwas länger wartet, dann ist die Exponentialfunktion total dominant und stellt alles andere in den Schatten. Das heißt, wir wissen häufig gar nicht, wo in welchem Bereich der Entwicklung wir uns befinden. Und ich hatte vorhin gezeigt, dass es viele exponentielle Entwicklungen in der Natur gibt, die auf problematische oder sogar katastrophale Entwicklungen zulaufen, wie zum Beispiel beim Klima oder beim Artensterben. Und wenn man meint, naja, es passiert ja gar nichts, es ist doch alles so wie letztes Jahr oder es ist ein bisschen schlechter, aber man merkt nicht, dass man in einem exponentiellen Verlauf ist, dann kann das extrem gefährlich sein. Und das sehen wir eben bei der Corona-Pandemie, sehen wir das genauso. Eine weitere Barriere ist soziale Art. Und die liegt sozusagen daran, wie unsere Gesellschaft beschaffen ist. Und ich bin hier sehr beeindruckt von einem Buch zweier britischer Epidemiologen, Wilkinson und Pickett. Die haben mal untersucht, wie verhalten sich eigentlich die sozialen Probleme in verschiedenen Gesellschaften. Soziale Probleme, dazu zählt Übergewicht, dazu zählen Teenage-Schwangerschaften, dazu zählen Tötungsdelikte, wie viele Menschen im Gefängnis sitzen und so weiter. Und sie haben das verdichtet auf einen Indikator und den aufgetragen gegenüber dem Wohlstand. Und Sie sehen hier links, es gibt durchaus Länder, die haben sehr viele soziale Probleme, obwohl sie sehr reich sind. USA hat viel mehr soziale Probleme als Norwegen, aber sie haben praktisch dasselbe Wohlstandsniveau. Ähnlich Japan und UK. Aber es gibt nicht wirklich eine Abhängigkeit zu sehen. Ganz anders ist das, wenn Sie nicht den Wohlstand auftragen, sondern die Ungleichheit, die Einkommensungleichheit. Hier dieselben Länder, dieselben Probleme aufgetragen gegen die Einkommensungleichheit. Und auf einmal sehen Sie, dass Sie eine wunderbare Gerade dadurch legen können. Das heißt, soziale Probleme korrelieren nicht mit Wohlstand, aber sehr wohl mit Ungleichheit. Also reiche Länder, die ungleich sind, haben mehr Probleme als arme Länder, die relativ gleich sind. Ein Beispiel aus den zeitgeistabhängigen Barrieren: Konsumismus. Auf einem US-Autoaufkleber fand man diesen Spruch: Wer mit den meisten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Und als ich erst darüber nachdachte, habe ich gedacht, naja, das ist halt ein dummer Autoaufkleber. Und je länger ich darüber nachdachte, umso trauriger wurde ich, weil ich dachte, dass das sehr genau unsere Situation beschreibt. Leider. Viele Menschen, glaube ich, leben genau so. Und das heizt den Konsum an. Das führt zu einem Konsumismus. Jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Wasserkochen und Nachhaltigkeit. Wir alle kennen Wasser in drei verschiedenen Phasen. Die Physiker nennen den Übergang von einer Phase in die nächste einen Phasenübergang. Also wenn gefrorenes Eis schmilzt, wird es Wasser und wenn es erhitzt wird, wird es Wasserdampf. Und die Frage ist, wie kriege ich einen solchen Phasenübergang hin? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, und das kann man besser machen, wenn man vor Ort ist, aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie machen Sie das? Wie bringen Sie den Phasenübergang von flüssigem Wasser zum Wasserdampf hin? Dann können Sie hier in dieses Phasendiagramm gucken und Sie sehen, okay, ich könnte es erhitzen. Wer schon mal mit einem Kochtopf hantiert hat, der würde das auch ohne Phasendiagramm beantworten können. Also man kann erhitzen. Allerdings kann man auch den Druck reduzieren. Und wenn ich den Druck reduziere, den Umgebungsdruck, dann kocht Wasser vielleicht auch schon bei 50 Grad oder sogar bei 20. Und das ist der Effekt, den man merkt, wenn man im Gebirge Eier kocht. Da brauchen die Eier länger, bis sie gar sind, weil das Wasser früher kocht. Und dem Ei ist es egal, ob das kocht oder nicht. Das merkt sozusagen nur, das Eiweiß merkt nur, wie warm das Wasser ist. Und bei 80 Grad braucht es eben länger als bei 100. Was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt einen Phasenübergang erreichen möchte, dann muss ich alle Parameter kennen, die dazu beitragen. Wenn ich nur auf einen Parameter gucke und nur die Temperatur erhöhe, dann kann es sein, dass ich den Phasenübergang nicht erreiche, weil wenn jemand anders zum Beispiel den Deckel drauf hält, dann habe ich einen Schnellkochtopf, dann erhöhe ich den Druck und dann kocht Wasser auch bei 200 Grad noch nicht. Das heißt, ich muss alle Parameter kennen, um den Übergang zu erreichen. Der Weg zum Erfolg hängt also von mehreren Parametern ab. Und wer das missachtet, der wird scheitern. Wer aber die Komplexität erkennt und die Zusammenhänge beachtet, der kommt schneller ans Ziel. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Unsere heutige Gesellschaft, so wie wir leben, wirtschaften, konsumieren, arbeiten und uns durch die Gegend bewegen, das wird so nicht dauerhaft sein und bleiben können. Wir müssen das ändern. Die neue, die nachhaltigere Gesellschaft wird ganz anders aussehen müssen als heute. Insofern ein Phasenübergang. Ja, auch festes Eis hat ganz andere Eigenschaften als flüssiges Wasser. Wenn ich aber diesen Übergang erzeugen möchte, und wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, beziehungsweise in der Situation, dass wir einen solchen Phasenübergang bewusst steuern müssen. Wenn ich das aber möchte, dann muss ich möglichst alle Parameter kennen, die dazu beitragen. Und das ist eben im Bereich der nachhaltigen Gesellschaft deutlich mehr als nur ein oder zwei. Das sind wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Parametern. Das heißt, ich muss mir ambitionierte Klimaziele setzen. Ich muss parallel versuchen, die Gesellschaft noch irgendwie zusammenzuhalten. Ich muss mich für Gerechtigkeit einsetzen, für die sozialen Ungleichheiten bekämpfen und so weiter und so weiter, den Populismus und vieles andere mehr. Und das ist genau der Ansatzpunkt des Buches. Deswegen eine umfassende Analyse des Systems. Gleichzeitig aber müssen wir auch Ansätze finden, was denn Lieschen Müller, Max Mustermann und Sie und ich, was können wir denn alle tun, um dieses zu unterstützen? Denn wir sitzen ja nicht im Kanzleramt und entscheiden jetzt, wie man solchen Phasenübergang triggern könnte. Und trotzdem wollen wir alle zu einer solchen Entwicklung beitragen. Und deswegen sage ich, entwickle ich im zweiten Teil des Buches Prinzipien für nachhaltiges Handeln. Also im ersten Teil geht es um die Barrieren. Eine Barriere sind zum Beispiel Externalitäten. Ein Lösungsansatz wäre eine Internalisierung dieser Externalitäten. Und im zweiten Teil geht es um Handlungsprinzipien und da wäre das korrespondierende Handlungsprinzip wäre das Verursacherprinzip. Also im ersten Teil wird Komplexität erhöht, indem ich eine systemische Perspektive einnehme und möglichst umfassend wirklich diese Barrieren analysiere. Und im zweiten Teil wird Komplexität reduziert. Denn da geht es ja darum, was kann ich, was können Sie, was können wir alle tun aus der Akteurssicht. Wobei es nicht nur Akteure als Individuen sind, sondern durchaus auch Unternehmen oder Verbände oder selbst Staaten. Ich habe für die Prinzipien, ähnlich wie bei den Barrieren, bestimmte Kategorien vorgeschlagen bezüglich Natur, Person, Gesellschaft und System. Und ich sollte natürlich noch sagen, dass die Prinzipien überwiegend nicht von mir sind. Was von mir ist, ist sozusagen die Einteilung und der Ansatz, mit Barrieren und Prinzipien umzugehen. Aber viele der Prinzipien sind uralt. Allen voran das Verursacherprinzip. Das Verursacherprinzip ist meines Wissens eines der ältesten Prinzipien oder Rechtsprinzipien der Menschheit. Es steht schon in dem Codex Hammurabi vor fast 4000 Jahren, steht geschrieben, wer einen Damm baut, einen Staudamm, und dieser Damm bricht und schädigt die umliegenden Bauern, dann ist derjenige, der den Schaden verursacht hat, wird in die Sklaverei verkauft und mit dem Erlös werden dann die Geschädigten wird entschädigt. Und als ich das gerade schrieb, brach in Brasilien, in Minas Gerais, der Damm von Vale, dieses Rückhaltebecken aus der Erzmine. Und es war wirklich schaurig zu sehen, wie heute ein führender Bergbaukonzern, einen Jahresgewinn zurückstellt an Entschädigungszahlungen. Ziemlich genau 7 Milliarden Dollar, das ist das, was Vale im Jahr vorher an reinen Gewinn hatte, um seinen Schaden wieder gut zu machen. Und gemessen an dem, in die Sklaverei verkauft zu werden, erscheint mir das doch ein relativ moderater Preis zu sein. Hier sage ich, wir müssen dieses Verursacherprinzip wieder wirklich ernst nehmen und auch auf die Natur anwenden. Das heißt zum Beispiel auf die Frage, wie wir mit Naturschäden, Schädigungen umgehen. Also die CO2-Steuer oder ein CO2-Preis wäre ein Schritt in solche eine Richtung. Ein anderes Beispiel, was die eigene Person angeht, wäre Einfachheit feiern. Wenn ich dieses Bild zeige, dann würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, der Fotografin oder in diesem Fall Fotograf vorzuwerfen, dass sie kein Farbbild gemacht hat. Sondern man sieht das Bild, lässt sich beeindrucken und sagt, okay, was ist die Aussage? Es geht hier um eine Konzentration, um eine Verdichtung. Es geht um das, was vielleicht dahinter steht, an Einfachheit, an, ja, an Zufriedenheit, an ja, vielleicht an gelingendem Leben, wenn ich das mal etwas überhöhen darf. Und das wäre völlig naiv zu sagen oder bescheuert zu sagen, warum ist das kein Farbfoto? Das heißt, Reduktion kann ein Mittel der Konzentration sein. Wir kennen in fast allen großen philosophischen, religiösen Traditionen kennen wir Fasten. Und ich faste ja nicht, weil Essen so furchtbar ist, sondern weil ich mich für eine gewisse Zeit zurücknehme und in den Dienst einer anderen Sache, eines anderen Zieles stelle. Ich habe dieses Jahr, wahrscheinlich wie viele von uns, Urlaub in Deutschland gemacht. Wir sind mit dem Rad durch Schleswig-Holstein gefahren und es war herrlich. Ja? Und es war einfach nur die Reduktion, die Konzentration, die Begegnung mit der Familie und es war weit davon entfernt, irgendwie ein Verlust zu sein, obwohl es sozusagen nur vor der Haustür war. Ein letztes Prinzip, und dann komme ich auch schon bald zum Schluss, Vielfalt fördern. Ich bin der Meinung, dass das Wort Monokultur eigentlich ein Unwort ist. Es ist sowas wie ein eckiger Kreis. Es kann es eigentlich gar nicht geben. Kultur kann es immer nur in der Mehrzahl geben, in der Vielfalt, aber nie in der Einzahl. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass Monokultur oder etwas, was eben in dieser Weise produziert wird, dass das wirklich nachhaltig sein kann. Ich denke, hier gilt es, die Diversität zu fördern. Das halte ich für ein ganz wichtiges Prinzip. Von der Natur angefangen, übrigens bis in die Vorstandsetagen unserer Unternehmen, Vielfalt zu fördern. Das hat sich sicherlich mittlerweile rumgesprochen. Also zum Beispiel Gendervielfalt zu fördern in den Vorstandsetagen ist nachgewiesenermaßen, macht die Unternehmen profitabler und innovationsfreudiger. Und in vielen anderen Bereichen gilt das auch, dass Diversität ein großes Plus ist. Solche Prinzipien können uns helfen, direkt in der konkreten Situation, wenn ich die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten habe, die bessere, die nachhaltigere zu wählen. Das sind nur ein paar ganz kleine Andeutungen. Aber ich glaube, dass wenn wir solche, und ich habe ja schon gesagt, die Prinzipien sind nicht von mir und es ist ein erster Aufschlag, da muss man sicherlich noch dran korrigieren, ergänzen, verfeinern. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf der Handlungsebene die Komplexität reduzieren, damit wir alle unseren Beitrag leisten können. Ich möchte mit einem Zitat enden. Wenn alles miteinander verbunden ist, fällt es uns schwer zu glauben, dass diese weltweite Katastrophe nicht in Beziehung dazu steht, wie wir der Wirklichkeit gegenübertreten. Wenn wir uns anmaßen, die absoluten Herren des eigenen Lebens und von allem, was existiert, zu sein. Ist die Gesundheitskrise einmal überstanden, wäre es die schlimmste Reaktion, noch mehr in einen fieberhaften Konsumismus und neue Formen der egoistischen Selbsterhaltung zu verfallen. Im Übrigen sollte man nicht naiv übersehen, dass die Versessenheit auf einen konsumorientierten Lebensstil, vor allem wenn nur einige wenige ihn pflegen können, nur Gewalt und gegenseitige Zerstörung auslösen kann. Das Rette sich, wer kann, wird schnell zu einem Alle gegen alle. Und das wird schlimmer als eine Pandemie sein. Das ist ein Zitat von Papst Franziskus aus seiner gerade veröffentlichten Enzyklika Fratelli Tutti. Und ich fand das sehr passend, weil es zeigt, wie die Dinge mit allem zusammen, wie alles miteinander verbunden ist, wie er hier sagt. Und dass wir einen wirklich ganzheitlichen Blick auf die Herausforderungen brauchen, wenn wir etwas verändern wollen. Das Fazit: Viele Krisen haben gemeinsame Ursachen. Diese Ursachen sind zum großen Teil Barrieren auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Erst wenn wir die Ursachen möglichst umfassend, möglichst komplex verstanden haben, dann ist es auch möglich, Lösungsstrategien zu entwickeln. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir die Akteure an dem konkreten Punkt, wo sie gerade unterwegs sind, unterstützen. Und ich glaube, dass das mit solchen Prinzipien, wie ich sie vorgeschlagen habe, gelingen kann. Ja, bis dahin erstmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf Diskussion.
Ja, ich hoffe, der Applaus kam an, Herr Professor Berg.
Danke.
Der zu hören war und ich gebe jetzt direkt weiter an Herrn Schiek für die Diskussion.
Ja, zum einen die Frage an Sie. Fragen? Der Ablauf ist so, wenn Sie Fragen haben, müssen wir Sie nochmal am Mikrofon wiederholen, weil Herr Berg hört nicht jede Stimme, so sie hinten, erst recht nicht, wenn sie hinten im Saal sich befindet. Deswegen das Verfahren, Sie formulieren eine Frage, wir wiederholen sie ins Mikrofon für Herrn Berg. Wenn nein, dann darf ich vielleicht aus seinem Buch mit einem kleinen Thema beginnen. Herr Berg, Sie hören mich?
Wunderbar, ja.
Sie haben jetzt auch das Thema wiederholt angesprochen, die Komplexität der Krisen, der Hintergründe, der Zusammenhänge. Franziskus Zitat am Ende, alles hängt mit allem zusammen. In Ihrem Buch schreiben Sie auf der anderen Seite mit so einem kritischen Exkurs auf die Nachhaltigkeitsziele der UN mit ihren 17 Zielen und glaube 169 oder ungefähr 170 Unterzielen, dieses sei eine strukturelle Überforderung. können wir nicht diese Vielfalt an Zielen auch so interpretieren, dass dem Rechnung getragen ist, alles hängt mit allem zusammen. Auf der anderen Seite schreiben Sie in Ihrem Buch auch, und am Ende haben Sie das auch wiederholt, komplexe Systeme erfordern eine fundierte Analyse, dass möglichst viele Parameter, wo wir rumschrauben, in eine ähnliche Richtung zielen. Das ist die Frage, wenn man an so vielen Dingen rumschraubt, was Sie bei den Sustainable Ability Zielen der UN formuliert haben, besteht nicht die Gefahr der heillosen Verzettelung? Das wäre meine Frage. So in Ihrem Buch schwenken Sie nach meinem Dafürhalten so zwischen den beiden Polen.
Ja, ja, vielen Dank, Herr Schick. Ich habe tatsächlich im Anhang noch zwei Folien zu den SDGs, die habe ich aber aus Zeitgründen hier ausgelassen. Ich hatte überlegt, darauf einzugehen. Aber zum einen ist es ja so, dass die Nachhaltigkeitsziele ja ganz globale Ziele sind. Also wenn ich sage, ich möchte keinen Hunger mehr haben oder keine Armut mehr haben, natürlich wird das noch runterspezifiziert. Absolute Armut, relative Armut und was es bedeutet, keinen Hunger zu haben und so weiter. Dafür gibt es ja die 169 Targets. Trotzdem ist es ja so, dass wenn Sie oder ich gefragt sind, was tun wir denn, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, dann ist das nicht so einfach. Wenn Sie drei Ökonomen fragen, kriegen Sie 5 oder 7 Antworten, wie man den Hunger in der Welt bekämpft. Und deswegen glaube ich, das ist keine Kritik an den Zielen, sondern das ist erstmal ein Befund. Denn diese Ziele richten sich natürlich an Staaten oder letztlich an die Staatengemeinschaft. Aber ich möchte ja, dass jeder Einzelne von uns auch beitragen kann zu diesen Zielen. Und deswegen sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem täglichen Leben mich orientieren möchte und frage, wie kann ich denn den Hunger bekämpfen? Natürlich gibt es humanitäre Unterstützung von unmittelbar in lebensbedrohlich bedrohten Menschen, die ich unterstützen kann. Aber wenn ich davon mal absehe, wie kann ich strukturell den Hunger in der Welt bekämpfen, dann ist das nicht so leicht zu sagen. Und deswegen glaube ich, dass es hilfreich wäre, auf die Prinzipien zu gehen. Bei den Zielen, Sie sagen, spiegelt das nicht eine schöne Komplexität wider? Da würde ich sagen, diese 169 Teilziele, da haben Sie völlig recht. Das ist ja der Versuch, eigentlich die gesamte Komplexität der Herausforderung abzubilden. Das Problem ist, dass niemand weiß, ob das überhaupt gelingen kann. Also wenn Sie rein mathematisch, befinden Sie sich ja im Grunde in einem also wenn man das sozusagen mathematisch als Analogon sieht, in einem 169-dimensionalen Raum oder sagen wir mal 17-dimensional zumindest, und da müssen Sie das Optimum finden. Es ist aber gar nicht gesagt, dass es das Optimum überhaupt gibt. Das heißt, das ist das eine. Das zweite, vielleicht noch den Gedanken, wenn jetzt niemand von uns und auch kein Staat kann 17 Ziele gleichzeitig priorisieren. Das führt dazu, dass einige sagen werden, okay, ich konzentriere mich mal auf die Ziele 3, 5 und 7. Und jemand anders sagt, ich konzentriere mich auf Ziel Nummer 8. Und das ist jetzt kein Witz, das habe ich so erlebt, dass zum Beispiel ein Unternehmen sagt, sie machen jetzt auch SDGs. Und dann guckt man hin und dann stellt man fest, okay, sie konzentrieren sich auf SDG 8. Und das ist Wirtschaftswachstum. Und dann sagt man, okay, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das haben Sie schon immer getan. Und jetzt machen Sie einfach das, was Sie immer schon getan haben, aber Sie verkaufen das als Nachhaltigkeit. Und das kann es nicht sein.
Okay. Danke.
Also, Herr Berg, die Frage war, kennen Sie die Idee der Bürgerinnenräte und wäre das ein approbates Mittel zur Lösung der Krise?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Sie das noch mal ein bisschen erläutern können. Also Bürgerinnenräte, also BürgerInnen, glaube ich, mit Räten ist der Gedanke, dass Bürger selber mehr in Entscheidungsprozessen auf kommunaler Ebene eingebunden sind.
Ja, kommen Sie kurz vor. Also die Dame kommt jetzt kurz vor.
Wunderbar, danke.
So, vielen Dank. Also die Idee des Bürgerrats, wie der im Moment in Deutschland genannt wird, ist, dass Leute zufällig ausgelost werden und durch diese Zufallsauswahl ein repräsentatives Gremium zustande kommt, das dann auch aus ganz diversen Perspektiven sich tief in ein Thema einarbeiten kann und so eben besser Probleme lösen als die etablierte Politik.
Ja, das finde ich sehr interessant und sehr vielversprechend. Die Frage ist dann, was daraus folgt. Also welche Kompetenz wird Ihnen dann zuteil? Ja? Also können Sie politische Prozesse wirklich mitgestalten? Meines Wissens ist das bisher in dieser Form nur auf kommunaler Ebene möglich.
Also es gab einen recht erfolgreichen in Frankreich, wo jetzt auch viele Maßnahmen von Macron, glaube ich, relativ direkt umgesetzt werden.
Ja, in Frankreich?
Ja.
Okay, ob das in Deutschland möglich ist, also ich wüsste im Moment nicht, dass das auf Landes- oder Bundesebene juristisch möglich ist.
Noch nicht.
Als Anregung sicherlich, aber sozusagen als bindende, das wäre ja auch verfassungsrechtlich problematisch, ja, wenn man da bindende Entscheidungen mit verbindet. Wir haben, als ich für die Kanzlerin unterwegs war, haben wir ja unter anderem gesagt, es sollte einen mit verfassungsrechtlicher Autorität ausgestatteten Expertenrat geben oder ExpertInnenrat geben, der unter anderem die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung prüft. Das ist überhaupt nicht thematisiert worden. Da sagte die Kanzlerin, das sind sehr politische Vorschläge, die sie machen, weil natürlich die Politik sich ungern ihre Kompetenz wegnehmen lässt. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht verfolgt haben. Es gab unter anderem vor einigen Monaten wurde der Sachverständigenrat für Umweltfragen praktisch aufgelöst und wird neu besetzt. Und da gab es einen riesen Trara drum, wie politisch oder auch die WBGU, was Maya Göpel macht für den WBGU, das wird auch politisch sehr heiß diskutiert. Wie politisch darf, soll, muss, kann Wissenschaft sein? Und da ist der Reflex von PolitikerInnen natürlich sofort zu sagen, nein, die Experten dürfen uns hier nicht das Heft aus der Hand nehmen.
Ja, und ich glaube, dass aber dieser BürgerInnenrat den Mechanismus gut verändern könnte, dadurch, dass man eben gerade nicht die ExpertInnen raussucht, sondern sozusagen die Durchschnittsperson auf der Straße. Und wenn die Durchschnittsperson auf der Straße sagt, das würden wir aber mittragen und das halten wir für eine gute Lösung, dann hat die Politik gar nicht mehr so viel Spielraum zu sagen, das machen wir jetzt nicht, weil es der gemeine Bürger nicht will.
Ja, aber ich weiß, ich bin seit Jahrzehnten, habe ich mich mit den Fragen beschäftigt von Partizipationsmethoden in Fragen technischer Projekte, zum Beispiel großtechnischer Projekte. Und das ist nicht trivial, weil sie natürlich schon ziemlich viel, also sehr viele Fragen erfordern sehr viel Detailwissen und sie müssen die Leute natürlich erstmal sozusagen an die Thematik heranführen. Und aber ich finde das eine spannende Idee. Man sollte das auf jeden Fall ausprobieren. Und ein bisschen frischer Wind könnte unserer Politik sicherlich sehr gut tun.
Bitte?
Sie haben das Thema Macht nur sehr indirekt angesprochen. Mir fallen Schlagworte ein wie neofeudale Gesellschaft, die oben wissen nicht, was unten die Menschen erleben, ja, Wasser predigen, SUV fahren. Welche Hoffnung haben Sie, dass gute Ideen wie Ihre, von denen, die entscheiden, auch angenommen werden, umgesetzt werden, wenn doch vielleicht der eigene Vorteil der oben darin liegt, dass es noch ein Stück weit so weitergeht, wie es jetzt läuft?
Haben Sie verstanden?
Ich glaube, ich konnte den. Bitte? Ich glaube, meine Antwort wäre, dass ich denke, dass der. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch in Richtung Lohas geht und die Leute, die dann mit dem Porsche Cayenne oder Hybrid vielleicht zum Bioladen fahren, ob das in diese Richtung geht, die Kritik. Aber grundsätzlich, dass die Eliten den Kontakt zu den zum Prekariat oder zu den anderen Teilen der Bevölkerung verloren haben, das ist mit Sicherheit ein Riesenproblem. Weil wir es vorhin von Frankreich hatten, Sie kennen ja sicher diese Aussage des einen Ministers von Macron oder Kandidaten, der da meint, ein Croissant, Schokocroissant kostet 10 Cent. Das hat ihn, glaube ich, sein politisches Amt gekostet. Das ist bei uns vielleicht nicht ganz so extrem, aber das ist ja ein Problem. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken und zum Beispiel Aktivitäten wie das, was heute Abend passiert, in Vereinen, in Initiativen, in vielleicht auch in Chören, in Kirchen, in Sportvereinen, in allen möglichen Aktivitäten, auch sowas wie Volksfeste, extrem wichtig ist, weil es lokale Aktivitäten sind, die die Menschen vor Ort miteinander in Beziehung bringen. Ich habe das mal vor einigen Jahren mit einer Freundin diskutiert, die in einem deutschen Bundesland für den sozialen Wohnungsbau zuständig ist im Sozialministerium. Und da haben wir über die Frage des sozialen Wohnungsbaus und die Fehlbelegung gesprochen. Und da hat sie mir ganz klar gesagt, man will halt heute am Anfang eine Sozialwohnung haben und später mehr verdienen, will man sie eigentlich gar nicht raushaben, denn man möchte, dass die dann etwas besser verdienen, noch in der Wohnung bleiben und vielleicht mit Leuten, die noch eine Sozialwohnung wirklich brauchen, zusammenleben, um einfach eine Durchmischung zu bekommen. Das ist extrem wichtig, glaube ich. Und da sind Aktivitäten, wie die eben genannten, glaube ich, sehr wichtig. Ansonsten gegen Ignoranz und auch Egoismus gibt es sicherlich kein Patentrezept. Das ist auch klar. Ich weiß nicht, fragen Sie gerne nochmal nach, ob in die Richtung geht, wie Sie meinten.
Keine Nachfrage.
Da gab es noch mehr Fragen. Folgende Frage: Wir akzeptieren heute Einschränkungen zum Wohle aller durch diese Pandemie. Wie kann man diese Art des Umgangs auch in der Klimakrise nutzen? Also, wie kann es genutzt werden, dass gesellschaftlicher Fortschritt oder eben gute Sachen für Nachhaltigkeit jetzt auch mehr von der Gesellschaft getragen werden, so wie jetzt in der Pandemie wird ja auch durchaus auf einiges verzichtet, weil es eben wichtig ist für Gesundheit und für Menschen im Allgemeinen.
Ja, sehr schön, habe ich verstanden. Finde ich auch eine sehr wichtige Frage. Ich habe mal mir überlegt, wie viel wäre eigentlich, wenn man mal an den CO2-Preis denkt, den wir ja diskutieren und den wir jetzt ja auch vor ungefähr einem Jahr hatte die Bundesregierung ja auf 10 Euro mit 10 Euro anfangen wollen mit dem CO2-Preis, was ja wirklich lächerlich wenig ist. Wenn man mal sagt, man würde 100 Euro haben, dann wären wir immer noch niedriger als Schweden, aber man hätte schon auf jeden Fall eine Lenkungswirkung. 100 Euro CO2-Preis pro Tonne würden 80 Euro pro Bundesbürger und Monat bedeuten. 80 Euro. Das ist viel Geld, aber wenn man das sozial gerecht macht, ist das durchaus machbar. Und ich würde behaupten, dass die allermeisten sehr, sehr, sehr gerne 80 Euro bezahlen würden, wenn sie sich von ihren Corona-Auflagen freikaufen könnten damit. Also um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ja? Das, was wir wirklich für einen vielleicht noch nicht sehr ambitioniert, aber für einen sehr viel ambitionierteren Klimaschutz zahlen müssten, wären nur 80 Euro im Monat. Das ist nicht so viel. Und ich habe vorhin irgendwie bei im Netz eine Werbung gesehen, wo ich glaube Shell damit wirbt, dass sie jetzt ihren Sprit Klima also kompensieren mit einem 1,5 oder 1,3 Cent pro Liter. Meinen die, dass sie quasi den Treibhauseffekt kompensieren können, was natürlich aus meiner Sicht eine völlige Augenwischerei ist. Aber das sind lächerlich geringe Beträge. Also so gesehen, die Einschränkungen, die wir heute mit Corona haben, sind viel massiver als das, was wir für den Klimaschutz zum Beispiel bräuchten. Und vielleicht darf ich noch einen anderen Gedanken erwähnen. Wir haben gerade am Anfang eine große Welle der Solidarität gehabt. Momentan ist es so, das hat ja Ihr Bürgermeister Fritz Kuhn wohl am Wochenende gesagt, wir brauchen wieder einen, ich glaube, er sprach von einem Generationenvertrag zwischen Jung und Alt. Und er sagte, die Jungen müssen Rücksicht nehmen auf die Alten. Da hat er völlig recht. Gleichzeitig gilt aber, dass wir auch einen Generationenvertrag brauchen für die Jungen, wenn es nämlich ums Klima geht. Diejenigen, die heute geboren werden, sind im Jahr 2100 80 Jahre alt. Und 2100 ist das magische Jahr der Klimaforscher, wo wir immer sagen, das ist der Referenzrahmen. Und die heute, und 80 Jahre ist, da werden die allermeisten, die heute geboren werden, wenn nicht ganz schlimme Dinge passieren, werden dann noch leben. Das heißt, wir reden nicht über einen Sankt-Nimmerlangstag, sondern wir reden über heute existierende Menschen. Und die Einschränkungen, die die mit 80 Jahren erleben werden, sind sehr viel massiver als das, was wir heute in Zeiten von Corona erleben. Da bin ich überzeugt. Der Unterschied ist, dass wir gegen den Klimawandel keinen Impfstoff haben werden, beziehungsweise die Maßnahmen, die wir für den Klimawandel brauchen, und Klimawandel steht immer als Statthalter für die ökosozialen Krisen, das, was zu tun ist, muss eben heute getan werden und nicht erst in 80 Jahren. Das ist der Unterschied. Also ich glaube, wir haben hier eine asymmetrische Solidarität und wir müssen in beide Richtungen sozusagen Solidarität üben.
Bitte.
Das jetzt so mit Covid ein akutes Problem ist und hat unmittelbar vor Augen, was die Maßnahmen bewirken oder das versäumende Maßnahmen nicht bewirkt. Bei den Klimaproblemen haben wir längerfristige Perspektiven, wo wir heute nicht direkt spüren, was unser Verhalten auslöst. Wie schaffen wir das, dass dieses Bewusstsein, die Wahrnehmung für die Gefahr, auch wenn sie nicht akut ist, trotzdem genauso ernst genommen wird wie die anderen?
Auch eine super Frage. Ich würde zwei oder drei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich habe versucht, mit meinem Vergleich der exponentiellen Verläufe darauf hinzuweisen, es gibt im Grunde genau dieselben mathematischen Kurven bei Covid und beim Klima und bei vielen anderen globalen Herausforderungen. Nur die Zeiten sind anders. Beim Klima dauert es halt Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Bei Covid geht es in Tagen oder Wochen. Aber das Learning sozusagen, Neudeutsch, was wir daraus lernen müssen, ist doch, dass wir eine exponentielle Entwicklung, wenn sie ungünstig ist, so schnell wie möglich bekämpfen müssten. Das ist das eine, also diese Analogie. Das zweite ist, es ist extrem wichtig, dass wir uns wissenschaftliche Erkenntnisse ernst nehmen und nicht diskreditieren lassen. Deswegen ist aus meiner Sicht das, was gerade von Rechtspopulisten zum Teil getan wird, die sogenannten Klimaskeptiker, ist viel, viel schlimmer als das, was konkret passiert an Falschaussage, sondern es zersetzt die Glaubwürdigkeit oder es versucht, die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft generell zu zersetzen, dass am Ende niemand mehr weiß, was überhaupt wahr und falsch ist. Und das ist verheerend, denn wir haben gerade für das Thema Nachhaltigkeit ist es verheerend, denn die Indikatoren, die wir haben, die uns sagen, dass wir so nicht weitermachen können, sind alle, fast alle wirklich wissenschaftlich basiert. Wir können CO2 nicht riechen, nicht sehen, nicht schmecken. Wir sehen keine Arten, die sterben, also persönlich, das hat auch schon erkenntnistheoretisches Problem. Man kann praktisch nicht zugucken, wenn eine Art stirbt. Man kann nie sicher sein, ob es nicht irgendwo noch ein Individuum gibt. Also ganz viele Dinge können wir nicht sehen. Da müssen wir uns auf wissenschaftliche Studien verlassen. Und wenn das Zutrauen untergraben wird, dann haben wir ein Riesenproblem.
Ich wollte noch mal bei einem Thema nachfragen. Sie sprachen vorher von den Barrieren der Nachhaltigkeit, auch in Ihrem Buch. Sie haben mal aufgeschrieben, Sie nennen da ja die Dominanz der Ökonomie, Kurzfristigkeit, Ungleichheit, Konsumismus, Gier. Im Prinzip sind das alles Themen, wo ja die Art unseres Wirtschaftens aufgerufen ist, das System ja der sozialen Marktwirtschaft, sozialen Anführungszeichen, wie wir es heute kennen. Auf der anderen Seite haben Sie vorher auch gesagt, ja, ein Element wäre die ja Internalisierung von externen Kosten. Also das, was wir in der Umwelt ja machen, sollte sich auch im Preis widerspiegeln. Das ist der Zertifikatehandel oder ist die CO2-Bepreisung. Und Sie sparen ja auch nochmal die Preise an, wie 10 Euro begonnen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 25 Euro war ja der Kompromiss je Tonne CO2. Ist es denn nicht sinnvoller, an diesem Hebel anzusetzen, sukzessive diesen CO2-Preis, sei es jetzt in die Industrie, aber auch für die Konsumenten, sukzessive anzuheben? Ich formuliere mal ein bisschen pointiert. Stattdessen, und ähnlich schreiben Sie ja auch in dem Buch oder deuten es an, agieren wir mit planwirtschaftlichen Elementen, wir quälen uns ja in einem ja ökologisch vertretbaren Lebenswandel durch unseren Alltag. Ja, diese Internalisierung von externen Kosten wäre doch ein Instrument, auch Lebensstile nachhaltig und auf Dauer zu verändern. Als ich komme aus der Slow-Food-Bewegung, wir haben einen großen Namen, wir sind seit 30 Jahren unterwegs mit steigenden Mitgliederzahlen, bewegt haben wir überhaupt nichts. Und meine Angst ist einfach, die ganze Diskussion Veggie-Day, Veganismus, Vegetarismus, ja, E-Autos fahren und so weiter und so fort, sind alles wichtige Elemente. Und man soll den Einzelnen ja nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber ob wir mit solchen Elementen überhaupt die Zeit haben, das Problem zu lösen, von dem Sie sprachen.
Ja, also das, ich habe jetzt verstanden, ein starkes Plädoyer auch für Marktinstrumente. Also einfach die CO2-Steuer stark anheben. Habe ich das so verstanden?
Ja, weil ich denke, da kann man vielleicht effizienter Lebensstile verändern, als an diesem appellativen Charakter zu bleiben.
Ja, das ist absolut. Also da würde ich sagen, wir brauchen wahrscheinlich einen Mix aus ganz unterschiedlichen Instrumenten. Einige Dinge muss man verbieten. Ob das jetzt Trinkhalme aus Plastik sein müssen, weiß ich nicht. Ob es vielleicht andere Sachen gibt, die man auch verbieten müsste. Aber ich sag mal, wer schon bei der Frage, ob wir ein Tempolimit auf den Autobahnen zulassen oder nicht, sofort von der Ökodiktatur faselt, der ignoriert, dass wir dann von Ökodiktaturen umgeben wären. Ja? Man kann nirgends so schnell rasen in Europa wie in Deutschland. Und die Staaten um uns herum sind auch keine Ökodiktaturen. Also da würde ich sagen, manche Dinge muss man einfach sozusagen regulieren. Und da muss man ordnungspolitisch vorgehen. Da muss man sagen, so ist es und das mehr geht nicht. Das Zweite ist, wo immer möglich, würde ich sagen, ist es sinnvoll, auf die Marktinstrumente zu vertrauen. Da glaube ich schon, da würde ich Ihnen voll zustimmen. Die Preise sind ein sehr, sehr guter Mechanismus, um knappe Ressourcen zu verteilen. Aber dann müssen die Preise eben auch die Wahrheit sagen. Auch über die Lieferkette hinweg. Puma hat das vor 10 Jahren schon mal gemacht. Die haben ausgerechnet, wie viel Schaden sie der Umwelt in der Lieferkette. Also die haben bis ins vierte Glied der Lieferkette untersucht, wie hoch sind die Umweltschäden, die sie verursacht haben, und kamen zu dem Ergebnis, dass sie über 145 Millionen Euro Schäden verursacht haben. Die Konsequenz dieser Analyse, dieser Rechnung ist doch, dass ich von diesen 145 Millionen runterkommen muss. Ich bin doch nicht bescheuert als Unternehmen, sowas auszurechnen und dann auch noch zu kommunizieren und sagen, guck mal, so blöd bin ich, wenn nicht die Idee ist, eigentlich will ich davon runter. Und dann wäre mein Punkt, warum bewerten wir Unternehmen immer nur nach Profit und Jobs? Politiker gucken immer, wie viele Jobs geschaffen werden und die Investoren gucken nach dem Profit. Warum fragen wir nicht nach dem Naturkapital, was vielleicht zerstört wird? Also hier eine ganzheitlichere Bilanzierung zu haben, wo die verschiedenen Kapitalarten auch berücksichtigt werden, zum Beispiel wie es in der Gemeinwohlökonomie passiert, wo man sagt, die Gemeinwohlökonomie bietet ja eine Gemeinwohlbilanz an, wo alle Kapitalarten, also unter anderem auch die Beiträge zum Gemeinwohl und die Beiträge zum Naturkapital, mitbilanziert werden und dann geguckt wird, was ist denn der Nettoeffekt dieses Unternehmens auf die Gesellschaft? Das wäre das, was wir brauchen. Und ich sehe tatsächlich Trends in diese Richtung. GLS Bank ist ja heute mit von der Partie. Ich bin ja auch mit der GLS Bank verbandelt, bin da im Anlageausschuss. Die GLS Bank ist sicherlich ein starker Befürworter einer solchen Entwicklung. Wir sehen aber auch von klassischen Vermögensverwaltern wie BlackRock, dass die auf einmal sagen zu ihren Unternehmen, ihr müsst mehr für den Klimaschutz tun. Also wir sehen aus verschiedenen Richtungen, glaube ich, dass dieser Druck zunimmt. Insofern würde ich sagen, auf jeden Fall mehr Ehrlichkeit bei den Preisen. Es muss dann aber auch wirklich ehrlich sein und darf nicht wieder irgendwie noch versteckt doch noch eine Subvention enthalten. Im Übrigen, auch wenn wir das zum Beispiel bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen hätten, ja, ehrliche Preise. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der aus dem Lebensmittelbereich ist und sagt, es ist unglaublich, wie wir in Deutschland, wie der Handel, also insbesondere die großen Discounter, die Preise diktieren und wie wir Deutschen extrem wenig für Lebensmittel ausgeben. Das ist in fast allen anderen Ländern um uns herum ganz anders.
Danke.
Gibt es weitere Fragen?
Brauchen Sie nicht einen Bewusstseinswandel hin zu mehr Gemeinwohl? Wie Sie gesagt haben, Gemeinwohl ist ziemlich vor allem Unternehmen, hat die meine Firma auch Gemeinwohl zertifiziert. Mehr Liebe, mehr Kooperation, dass wir uns nicht gegenseitig kaputt machen.
Haben Sie die Frage verstanden?
Die habe ich jetzt nicht verstanden.
Also es ging darum, ob man nicht einen Bewusstseinswandel benötigt hin zu mehr Gemeinwohlökonomie. Sehr verkurzt. Und mehr Liebe und mehr Wertschätzung.
Absolut. Absolut. Ich habe...
Darf ich mal ganz kurz...
Na, ich finde das so schnell nicht, das Zitat, aber ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Einerseits die Gemeinwohlorientierung und auch die Frage der Liebe. Ich habe in dem Buch einen amerikanischen Mönch zitiert, der mich sehr stark beeinflusst hat, Thomas Merton. Und der führt aus, also wenn Sie das Buch zur Hand nehmen möchten und hinten unter Merton gucken, dann finden Sie das Zitat relativ schnell. Der sagt, wer die Welt verändern möchte und gestalten möchte zum Besseren und nicht an seiner eigenen Liebesfähigkeit und an seiner eigenen, er sagt auch Demut und so arbeitet, der wird der Welt nichts zu geben haben als seine eigenen faustischen Missverständnisse und wird vieles nur noch schlimmer machen. Und ich fand das super Zitat. Ich müsste das eigentlich auswendig mal lernen, damit ich es bei solchen Gelegenheiten zitieren kann. Also uneingeschränktes Ja. Die Frage ist hier, wie kriege ich das hin? Ja, wie kriege ich es hin, den Leuten zu sagen, denk doch mehr an andere, denk mehr an das Gemeinwohl und sei liebevoller. Ich glaube, die beste Möglichkeit, anderen das zu sagen, ist zu versuchen, es selbst besser zu machen.
Ich habe auch eine Frage. Vielleicht haben Sie das auch gesehen, was ich im Fernsehen gesehen habe. Da ist ein Schiff gekommen, irgendwas mit Sternen, ja? aus dem Norden. Und die haben gesagt, das Eis schmilzt dreimal so schnell als wie bisher. Ja? Und was können wir dagegen tun? Wir können nichts dagegen tun. Weil die Flugzeuge fliegen trotzdem, die Eisenbahnen fliegen, die Autos machen alles kaputt. Ich mache nichts kaputt. Ich drehe kaum noch meine Waschmaschine an. Ja? Und mein Trockner, der läuft schon 2 Jahre nicht mehr. Aber das ist eine Kleinigkeit gegenüber diesem Eis da oben, der schmilzt. Und die Eisbären haben fast keine Leben mehr da oben. Ja? Vielleicht können Sie mir auch was sagen. Aber mich hat es so beschäftigt, dass ich das jetzt loswerden musste, wenn es auch nicht richtig ist.
Sie haben die Frage verstanden?
Ja, ich habe sie verstanden und ich bin auch...
Nein, weil ich spreche schlecht.
Nein, nein, ich...
Nee, nee. Ich bin doch aus Wien.
Ich habe sie verstanden und ich habe auch gehört, dass Sie mit einem mir sehr vertrauten Akzent gesprochen haben. Ich gucke gerade in dem, was der Papst dazu gesagt hat, weil ich das total verstehe, was Sie sagen. Der Papst schreibt, das habe ich nicht zitiert, aber das ist in demselben Abschnitt, den ich zitiert habe. Man kann nicht behaupten, dass der Schaden an der Natur am Ende die Rechnung für unsere Übergriffe fordert. Es ist die Wirklichkeit selbst, die seufzt und sich auflehnt. Es kommen uns da die berühmten Verse von Vergil in Erinnerung, wo die Tränen der Dinge oder der Geschichte heraufbeschworen werden. Also es ist die Wirklichkeit selbst, die seufzt und sich auflehnt. Und ich kann das sehr gut verstehen, was Sie empfinden. Und ich glaube, darauf gibt es keine einfache Antwort. Ich glaube, wir müssen versuchen, die Dinge, die wir selber für uns richtig erkannt haben, zu machen und trotzdem den Mut am Leben und die Freude am Leben nicht zu verlieren. Aber diese Dimension, wir sind ja hier in einem evangelischen Haus, deswegen kann man ja auch vielleicht mal Paulus zitieren im Römerbrief. Er sagt, die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt. Und bei Paulus ist das sozusagen die Last der Sünde. Und dieses Leiden der Kreatur, das kann man wirklich, das kann man nur so mitempfinden. Ich habe neulich, kam in der Tagesschau, glaube ich, ging es um die Viehzüchter und dass wir in Deutschland viel zu viel Schweine haben, weil die ganzen Tierproduktionen nicht mehr stattfinden kann. Und dann habe ich zu meiner Frau nur gesagt, das sind alles, hat man da irgendwie hunderte von kleinen Ferkeln gesehen, die alle zur Kamera rannten. Das sind alles kleine Geschöpfe. Aber wir behandeln sie nicht wie Geschöpfe, wir behandeln sie wie Sachen. Ja, das ist ein perverses System. Aber trotzdem würde ich Sie ermuntern und sagen, wir müssen die kleinen Schritte, die wir tun können, tun und dürfen trotzdem nicht die Schönheit des Lebens aus dem Auge verlieren.
Ja, ich lebe sehr gut und sehr fröhlich und ich werde noch 20, 30 Jahre weiterleben.
Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Jawohl.
Brauchen wir nicht eine Bürgerbewegung weltweit, um die Sache mit der Frau aufzunehmen, mit den Bürgerreden, dass wir vielleicht einen Senat machen mit Bürgerreden und einen Kongress mit normalen Gewählten und das zu ändern, was hier passiert ist?
Ja. Ich glaube, das wäre toll, wenn wir das hätten. Wenn man sich in der Welt umschaut, dann muss man leider feststellen, dass wir wirklich in ganz vieler Hinsicht auf einer Insel der Seligen leben. Und natürlich auf einem extrem hohen Konsumniveau und mit sehr viel Umweltschäden. Aber was die politischen Verhältnisse angeht, die Mitbestimmung, die Rechte, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheiten, sind wir wirklich außerordentlich privilegiert. Und ich habe die Hoffnung, dass wir sowas wie die Herausbildung einer globalen Zivilgesellschaft erleben werden. Und dann, dass sich vielleicht auch, also Zivilgesellschaft, wo Menschen eben in solchen, ja, in Bewegungen, in Initiativen wie Fridays for Future oder in den großen internationalen NGOs sich zusammenfinden und Druck ausüben auf Politik, dass Veränderung stattfindet. Auf absehbare Zeit wird vermutlich Politik immer noch regional oder territorial legitimiert sein. Das heißt, dass wir sowas wie eine Weltregierung bekommen werden, ist abgesehen davon, dass ich nicht sicher bin, ob das die beste Lösung wäre. Aber das ist ja noch wenn überhaupt, dann sehr, sehr, sehr lange hin. Aber dass sich zumindest mal die Menschen, die was verändern wollen, zusammenfinden und Druck ausüben und an den jeweiligen Hebeln ansetzen, das glaube ich, das sehen wir derzeit schon. Also dass sowas wie Fridays for Future so eine Bedeutung hat. Oder nehmen Sie auch die TED-Veranstaltung vom Wochenende. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Global Alliance. Das war eine Veranstaltung für den Klimaschutz, wo interessanterweise selbst Papst Franziskus teilgenommen hat, was ich außerordentlich bemerkenswert finde. Und Prinz William und ganz viele einflussreiche Entscheidungsträger. Das sind weltweite Initiativen, die Keimzellen sind für Veränderung.
Okay, noch eine Frage.
Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Frage. Ich habe was unternommen, wüsste ich gern von Ihnen, welchen nächsten Schritt ich gehen kann. Also ich versuche, meinen ökologischen Fußabdruck sehr gering zu halten und ziehe vor 4 Wochen bei uns im Kollegium eine Dose aus dem Müll. Ich habe, glaube ich, keine angefasst seit, glaube gar keine in meinem Leben, keine Ahnung. Und denke, was ist das denn für eine Dose ohne Pfand? Guck da drauf, das war Kaffee mit Vanille irgendwas, Milch. Ich gucke, was das für ein Produkt ist, deutsches Produkt, interessant. Ich google das und sehe, das ist eigentlich eine deutsche Whisky-Firma in Düsseldorf, die nebenher dieses Produkt herstellt. Ich google die Geschäftsführung, da stand dann drin, seit 2016, Xi Wang Yu und nochmal irgendwas. Überlege mir, okay, schreibe ich auf Englisch oder auf Deutsch? Ich habe den auf Deutsch geschrieben. Da gab es einen Herr Trittin, der hat beschlossen, wir brauchen eigentlich keine Alu-Dosen und hat es die bepfandet. Warum gibt es jetzt eine Dose ohne Pfand? Ich habe denen geschrieben, sie produzieren da was, da ist kein Pfand drauf. Nach 2 Stunden hatte ich sofort eine Antwort, ja, da ist kein Pfand drauf, wir nutzen eine Gesetzeslücke. Wenn in einer Dose Milch ist, das ist ein wichtiges ein Produkt, das für Menschen gesund ist, angeblich, dann dürfen wir diese Dose ohne Pfand. Ich schreibe der Umweltministerin, was tun Sie da? Der Herr Trittin ging aus meiner Sicht den richtigen Weg, hat es konsequent durchgezogen. Ich kriege als Antwort, ja, das müssen Sie verstehen, da ist Milch drin. So, was tue ich jetzt als nächstes?
Tja, da habe ich keine wirkliche Antwort drauf. Kann ich nur sagen, dass wir mit vielen, wir versuchen unserer Gesellschaft alles zu regeln und die Deutschen sind da besonders eifrig, alles zu regeln. Und weil wir auch gleichzeitig alles gerecht machen wollen, gibt es eben 1000 Komplikationen. Und führt dazu, dass wir dann sagen, okay, dann gibt es halt für den eine Ausnahme und so. Und so kommen dann letztlich auch solche Sonderheiten zustande, die Sie beschrieben haben. Ich habe darauf keine Patentantwort. Ich kann nur sagen, dass auch hin und wieder auch die Politik Fehler macht. Ob das Dosenpfand das Beste war, weiß ich nicht. Ich will das auch nicht in Zweifel ziehen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich kann aber zum Beispiel sagen, dass das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, das wir seit 2000 haben, ja zum Beispiel auch Bioenergie unterstützt und was zu einem massiven Ausbau von Monokulturen von Raps und Mais geführt hat. Und noch vor 15 Jahren gab es sehr viel positive Einschätzungen über die Frage der energetischen Nutzung von Biomasse. Und heute sieht man das sehr, sehr viel kritischer. Und da hat sich sozusagen die Meinung geändert. Und ich will das jetzt nicht relativieren und sagen, dass das Dosenpfand nicht richtig war. Vielleicht noch einen anderen Gedanken zum Thema Dose. Ich war neulich auf einer Konferenz, wo jemand, der aus der größten Recyclinganlage für Getränkedosen, mindestens in Europa oder sogar weltweit, anwesend war. Und der behauptete allen Ernstes, sein Unternehmen wäre eine riesen Kohlenstoffsenke, denn sie würden sozusagen die Getränkedosen einschmelzen und hätten eine Recyclingquote von 99%. Und verglich das mit dem Energieaufwand, den man braucht, wenn man Getränkedosen neu herstellt. Und gemessen daran hat er einen wahnsinnigen positiven Beitrag geleistet für die Umwelt, nach seiner Überzeugung. Ich sehe das kritisch. Ich finde, das kann man so einfach nicht sagen. Es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist, immer zu sagen, was jetzt wirklich die beste Lösung ist. Ja. Tut mir leid, wir müssen eine Frage noch nehmen, weil so können wir schlecht aufhören.
Ja, gibt es noch eine Frage? Die allerletzte dann.
Ich wüsste noch was.
Nein.
Brauchen wir nicht so eine Bildungsbewegung mit dem Mönch, wo Sie da angesprochen haben? Das ist eine Bewegung weltweit, die auch zu einer Weltregierung führt, wie es der Mönch angesprochen hat, mit Demut und Liebe und ja.
Das bin ich nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Brauchen wir nicht eine Bewegung zu einer Weltregierung?
Ja. Mit Liebe, Demut, Bescheidenheit, ja. Rücksichtnahme.
Also, es gibt ein Büchlein von der Bundeszentrale für politische Bildung, was ich auch zitiere, von einem Politikwissenschaftler Harald Müller, der, ich weiß nicht genau, wie das Buch heißt, Wege zu einer nachhaltigen Weltordnung oder so. Und der diskutiert verschiedene Kandidaten, wie eine Weltordnung aussehen kann. Und ich habe mich auch in meinem Buch stark an Müller angelehnt. Und Müller sagt, eine Weltregierung ist aus vielen Gründen problematisch. Erstens sind wir heute ja schon weit davon entfernt, uns zu einigen. Und bis es so eine Weltregierung geben könnte, ist das sehr, sehr schwierig. Zweitens ist es ganz schwer für eine Zentralregierung, die ein großes Reich zu beherrschen. Daran ist irgendwie auch das Römische Reich schon kaputt gegangen, dass das nicht ging. Also da gibt es viele praktische und auch theoretische Hürden. Ich glaube eher, dass das erfolgversprechend ist, wenn wir uns in Richtung einer Global Governance bewegen. Und das heißt, dass wir mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen, sowohl der Politik, aber auch der Wissenschaft, auch der Zivilgesellschaft, auch der Kultur, sozusagen Allianzen schmieden. Und wir sehen zum Beispiel, also nehmen Sie mal den Internationalen Klimarat, den intergouvernementalen, den IPCC. Das ist im Grunde ja eine zivilgesellschaftliche Organisation, die nicht staatlich ist. Und trotzdem hat der IPCC enormen Einfluss, weil sein Wort einfach Gewicht hat. Oder nehmen Sie eine Bewegung wie Fridays for Future, die auch sehr viel Gewicht hat. Und Greta Thunberg schon zum zweiten Mal jetzt in Davos war und im Frühjahr. Und also ich glaube, wir werden, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA guckt und sieht, wie schwierig es dort ist, Mehrheiten für vernünftige Politik zu bekommen, würde ich jetzt mal so ganz ungeschminkt sagen, dann kann man pessimistisch sein, dass wir das global hinbekommen. Das heißt aber nicht, dass wir warten müssen, bis alle Demokratien so sind wie wir, sondern wir sollten Allianzen bilden mit denen, die sich mit uns zusammen auf den Weg machen. Und deswegen glaube ich, dass so ein Modell der Global Governance erfolgversprechender ist.
Das war etwas ein versöhnlicherer Ton am Ende, aber bei mir geht es auch so an, was ich, sind wir hier versammelt. Wir diskutieren Probleme, wir beklagen die Unbeweglichkeit, den mangelnden Fortschritt. Auf der anderen Seite, ja, bleibt immer noch so ein bisschen trotziger Optimismus. Ich habe auch Ihr Buch am Ende oft verstanden, dass doch Veränderungen mutmaßlich auch schneller kommen können und wir auch den einen oder anderen Beitrag dazu leisten. Es gibt ja auch eine Diskussion, das muss man auch ehrlicherweise sagen, im Club of Rome, aber auch in unserer Organisation, im Global Marshall Plan, die Szenarien auch deutlich pessimistischer einschätzen. Man muss die Gesellschaften widerstandsfähiger machen für die kommenden Krisen oder zu radikalen Änderungen greifen. So in dieser Bandbreite, ja, bewegt sich auch mein Gefühlshaushalt heute Abend und wahrscheinlich auch, ja, Sie denken auch, ja, auch in dieselbe Richtung zwischen Optimismus, aber auch, ja, der bangen Sicht auf die Zukunft. Und insofern schließt sich heute der Vorhang und viele Fragen, wie Reich Ranicki früher sagen würde im literarischen Quartett, viele Fragen bleiben weiterhin offen. Ich darf mich bei Ihnen alle bedanken für die Diskussion, für die interessanten Fragen und Ihnen, ja, einen Gruß nach Schleswig-Holstein, ja, auf dass Sie weiterhin gesund durch die Corona-Krise kommen werden. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen, ja, die auch zu einer heftigen und interessanten Reaktion im Raum geführt hat. Ja, also nochmal Dank in den hohen Norden der Republik.
Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken nochmal für diese tolle Diskussion. Ich habe sie leider nicht gesehen. Also jetzt Herr Schick, Sie natürlich, aber die Teilnehmenden sonst nicht. Und möchte auch sagen, wenn Sie noch weitere Rückmeldungen haben, Fragen, Anregungen, auch Kritik, gern auch Lob, was auch immer, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, christian.berg@tuklausthal.de, tu-klausthal.de. Sie finden mich auch im Netz. Und ich freue mich, wenn Sie sich melden. Und vielleicht können wir ja auch bei anderer Gelegenheit mal wieder live und in Farbe und in Person zusammen.
Das von Ihnen angesprochene, häufig zitierte oder erwähnte Buch ist Nachhaltigkeit utopisch, liegt hier auch am Büchertisch aus und kann erworben werden. Und erlauben Sie mir einfach am Ende noch einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben kein Spendenschwein dabei, sondern unsere legendäre Spendenkuh. Die ist ein bisschen voluminöser, da passt mehr rein, steht auch vorne am Büchertisch und es wäre schön, wenn der eine oder die andere vielleicht, ja, den einzelnen Cent oder Euro in diese Kuh reinfallen lassen könnte. Es unterstützt unsere Arbeit, um solche Veranstaltungen wie den heutigen Abend auch in der Zukunft machen zu können. Und am Ende hat nochmal der Hospitalhof das Wort.
Ich danke Ihnen auch nochmal. Ich möchte einfach zum Abschluss nochmal Ihnen einen guten Heimweg wünschen. Ich möchte Sie jetzt bitten, während Sie noch sitzen, Ihre Maske wieder aufzuziehen, sodass auch wenn Sie jetzt beim Rausgehen aufeinandertreffen oder noch an dem Informationsstand stehen oder noch ein Buch anschauen möchten, dass die Sicherheit für alle gewährleistet ist. Das ist uns sehr wichtig, unseren Betrieb hier aufrechterhalten zu können, wenn wir alle dafür mittun. Vielen Dank, Herr Professor Berg, und vielen Dank, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht ja schon am nächsten Mittwoch. Wir haben eine Filmreihe Himmelsstreifen und der nächste Film steht schon übermorgen an und befasst sich dieses Mal mit einem Thema, das auch dem Umweltschutz gewidmet ist, vergiftete Wahrheit. die Auswirkungen, die die Teflon-Produktion haben kann. Ein Spielfilm, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Wir werden ihn hier in den Innenstadtkinos zusammen anschauen und dann gemeinsam zur Diskussion im Haus der katholischen Kirche gehen. Sind Sie gerne dabei, Mittwochabend, 18 Uhr, Vergiftete Wahrheit. Kommen Sie gut nach Hause und auf Wiedersehen. Ja.